beeindruckender Text und hört sich ja wirklich gut an, für Jesus durch dick und dünn gehen. Das wollte er auch. Der Mann, die biblische Person, um die es in der nächsten halben Stunde gehen wird. Aber in seinem Fall war das gar nicht so einfach, wie er sich das gedacht hatte. Zumindest am Anfang gedacht hatte. Im Leben von Johannes Markus lief das ganz anders als geplant. Und ich glaube, daraus können wir manches für uns selber lernen. Nur werden nicht wenige von euch sich fragen, Johannes Markus, wo kommt denn der in der Bibel vor? Der kommt vor, den gibt's tatsächlich. Auch wenn er nicht gerade in der ersten Reihe steht, wie ein Paulus oder ein Petrus. Aber eben, das gehört ganz wesentlich zu der Lebensgeschichte von Johannes Markus dazu, eben nicht in der vordersten Reihe zu stehen. Und unterm Strich, das macht ihn ja auch so sympathisch dann am Ende. Für uns. Holt ihn uns sehr dicht an uns selber, an unser eigenes Leben ran. Er gehört eben nicht zu den üblichen Vorzeigepersonen, die einem immer sofort einfallen oder auch vorgehalten werden, wenn es um biblische Vorbilder geht. Und so verwundert es dann auch nicht, dass wir von Johannes Markus zum ersten Mal eher durch eine Nebenbemerkung erfahren. Durch einen Nebensatz in einer Geschichte, in der eigentlich ein ganz anderer im Mittelpunkt steht. Nämlich der Apostel Petrus. Ich lese euch aus der Apostelgeschichte zum Einstieg einmal einen ganzen Abschnitt vor. Verwundert euch nicht, wenn nicht sofort Johannes Markus auftaucht. Der kommt schon noch. Wir nähern uns ihm mal durch diese Geschichte so ein bisschen an, okay? In der Geschichte wird zunächst erzählt, dass Petrus verhaftet worden ist. Ich lese aus Apostelgeschichte 12 und aus der Hoffnung für alle. In dieser Zeit ließ König Herodes, steht hier, einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde sogar enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den jüdischen Führern an Ansehen gewann, ließ er noch während des Passafestes Petrus gefangen nehmen. Man warf den Apostel ins Gefängnis, dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach dem Passafest Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. Und in der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten, während 2 andere vor der Zelle Wache hielten. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Ziehe deine Kleider und deine Schuhe an, befahl ihm dann der Engel, nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus ging hinter dem Engel aus der Zelle hinaus. Aber die ganze Zeit über konnte er nicht glauben, dass all dies wirklich geschah. Er meinte zu träumen. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führt. Es öffnete sich vor ihnen. Jetzt hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus, es ist kein Traum. Der Herr hat mir tatsächlich einen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt des Herodes zu retten. Vergebens werden die Juden auf meine Hinrichtung warten. Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von, jetzt kommt's, Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Als Petrus an die Haustür klopfte, jetzt kommt eine der nettesten Geschichten, die ich in der Bibel kenne, als Petrus an die Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rode hieß, und wollte nachsehen, wer da ist. Sie erkannte Petrus sofort an seiner Stimme, war aber vor Freude so überrascht, dass sie die Tür verschlossen ließ und ins Haus zurücklief. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Das ist doch ganz unmöglich, meinten die anderen ungläubig. Du musst dich irren, aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es sein Engel. Und Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Soweit. Und wisst ihr, wer mit offenem Mund zugehört hat? Johannes Markus. Denn das alles geschah ja in seinem Elternhaus, vielmehr im Haus seiner Mutter Maria. Von seinem Vater erfahren wir nichts. Über den wissen wir schlicht gar nichts. Aber egal, wir können davon ausgehen, Johannes Markus hat all dies mitbekommen. Und wenn er es nicht selber live erlebt hat, wie Petrus da erzählt, dass ihn der Engel des Herrn aus dem Gefängnis geführt hat, und dann hat Johannes Markus es spätestens am nächsten Tag in allen Details erfahren. Da kommt er also zum ersten Mal in der Bibel vor, der Johannes Markus. Und dann geht's nur wenige Zeilen und wir erfahren schon wieder von ihm. Apostelgeschichte 12, Vers 25, da wird berichtet von zwei Missionaren, Barnabas und Saulus. Und dann steht hier, Barnabas und Saulus hatten inzwischen ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt und kehrten zusammen mit Johannes Markus nach Antiochia zurück. Aha. Da verlässt er also Jerusalem und zieht mit Barnabas und Saulus, von dem kurz vorher berichtet wird, dass der sich jetzt nebenher auch immer schon Paulus nennt, verlässt mit diesen Zweien die Stadt Jerusalem und zieht nach Antiochia. Da gab's, das wissen wir, eine große christliche Gemeinde. Und wieder ein paar Zeilen später wird berichtet, wie eben jener Barnabas und jener Saulus bzw. Paulus von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt werden zu einer ersten Missionsreise. Und wen hatten sie dabei? Johannes Markus hatten sie als Gehilfen bei sich, steht hier. So, und dann geht's gar nicht so lang. Und dann wird uns berichtet, dass diese drei mit einem Schiff losfahren. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Punkt, aus, fertig, sachlich berichtet, soweit so gut, ist nichts Dramatisches passiert, denkt man. Aber diese Einschätzung ändert sich, wenn man nur ein paar Seiten weiterblättert, Apostelgeschichte 15 von Vers 36 ab. Da wird berichtet, dass Paulus und Barnabas nach einer erfolgreichen ersten Missionsreise bereit sind, erneut zu starten. Und dann steht hier, Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus lehnte das entschieden ab, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten, also der Paulus und der Barnabas. Während Barnabas mit Markus, registriert einfach mal kurz, der heißt jetzt plötzlich Markus, obwohl gerade nur Johannes Markus, der wird also auch Markus genannt. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Und das ist dann doch bemerkenswert. Das muss man sich mal vorstellen. Die beiden großen Missionare, Paulus und Barnabas, streiten sich wegen diesem Johannes Markus so sehr, dass sie sich, obwohl sie eine erfolgreiche Missionsreise hinter sich haben, dass sie sich deswegen trennen. Und das nur, weil Johannes Markus damals in Pamphylien zurückgefahren ist. Paulus würde mir jetzt schwer dazwischenschlagen und sagen, was heißt hier nur? Das war keine Kleinigkeit. Der Kerl hat uns im Stich gelassen, wird er sagen. Der hat sich gedrückt. Und zwar ausgerechnet in dem Moment, als es schwierig wurde. Warum? Wie kam es dazu? Was war passiert? Lass uns einen Blick in die Geschichte dieses jungen Mannes werfen. Ich glaube, hier gibt es für uns einiges zu entdecken. Zunächst, Johannes Markus kommt aus frommem Elternhaus. Das ist nicht unwichtig, denn er kannte sie alle, die Jünger, die Großen. Sie sind im Haus seiner Mutter aus- und eingegangen. Den Petrus, wie er einmal war, der vorlaute Kerl. Und wie er dann zu einem gestandenen Zeugen Jesu geworden ist, den der Engel des Herrn aus dem Gefängnis führt. Was für eine Geschichte! Da kommt ein Engel und führt den aus dem Gefängnis raus. Es ist leicht vorstellbar, wie das einen jungen Kerl wie den Johannes Markus beeindruckt hat. Petrus. Petrus als Vorbild, so will er auch werden. wie viele von uns wären da gesessen und hätten genau das Gleiche gedacht. Aber zunächst ist er ja nur Sohn einer reichen Mutter. Vom Vater, wie gesagt, kein Ton, wir wissen nichts über ihn. Was wir wissen ist, die Verhältnisse zu Hause können nicht gerade ärmlich gewesen sein, denn wenn uns jetzt hier berichtet wird, dass sich die Gemeinde von Jerusalem in diesem Haus traf, in dem er da gewohnt hat, dann spricht das ja schon allein für eine gewisse Größe. So gab es mit großer Wahrscheinlichkeit Diener, das war üblich, schwere Arbeiten, wird nicht so sein Ding gewesen sein. Also man darf vermuten, der Johannes Markus hatte ein recht angenehmes Leben in seiner Jugendzeit. Aber irgendwann, wie das so ist bei heranwachsenden Kindern, wird ihm das alles zu eng. Und als sich die Gelegenheit bietet, geht er mit Paulus und Barnabas mit nach Antiochien. Endlich. Raus aus dem Muff des Elternhauses. Leben wie ein richtiger Mann. Okay, die große weite Welt winkt, alles läuft glatt. Und auch dann, als die Berufung für Paulus und Barnabas kommt, für die Missionsreise, er ist dabei. Er geht mit auf die erste große Missionsreise der Geschichte. Obwohl ihm das nicht ganz geschmeckt haben dürfte, Gehilfe zu sein, wie das hier steht. Das ist nicht einfach, das können nicht alle Menschen so einfach im Schatten anderer stehen und damit dann auch zufrieden sein. Man muss sich das klar machen, er trägt die Koffer. Gehilfe heißt Gehilfe. Aber das ist am Anfang für ihn offenbar alles auch noch erträglich. Zuerst setzen sie mit dem Schiff über nach Zypern. Oh, das ist eine schöne Insel, man ist zu Gast beim Statthalter. Barnabas kennt sich da gut aus, kennt wahrscheinlich auch eine ganze Reihe Menschen. Paulus lässt einen Mann erblinden, hallo, da geht richtig was. Aber dann steigen sie wieder ins Schiff, überqueren das Meer und als sie dann nach Perge in Pamphylien kommen, das irgendwie das Maß voll. Ich sehe das geradezu vor mir, wie das Schiff in den alten Hafen von Perge einläuft. Und in Perge, da war richtig was los. Da führte eine große Handelsstraße vorbei, direkt am Meer entlang. Und ich sehe, wie Paulus und Barnabas vom Schiff runtergegangen sind und wie dann Johannes Markus mit den Seesäcken kommt. Muss ich das klar machen, Paulus war immer etwas kränklich angeschlagen, hat auch Hilfe notwendig gehabt. Und ich stelle mir das richtig vor, wie er dann die Seesäcke hinstellt, der Johannes Markus, und sagt, so, und jetzt? Und dann guckt er nach links und nach rechts, die große Handelsstraße, in welche Richtung geht's weiter? Und dann sagt Paulus, weder noch, sondern diese Richtung. Geradeaus. Und es reicht der Blick in eine Karte, um klar zu bekommen, was da vor ihnen lag. Da liegt das mächtige Taurusgebirge direkt vor ihnen. Und Paulus sagt, da drüber. Und jedem ist sofort klar, der an der Stelle steht und das sieht, was das bedeutet. Das heißt, Mühen, Entbehrung, da hat es ja damals keine Autobahn drüber gegeben. Da gab es Räuberbanden, Wetterumbrüche, Schnee, verheerende Wege und er war der Gehilfe. Herzlichen Glückwunsch. So hat er sich das nicht vorgestellt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. So nicht. Paulus schreibt später im Korintherbrief, wir standen damals wirklich mit Furcht davor. Und Markus merkt, es ist das eine, wie ein Petrus, wie ein Paulus werden zu wollen, es ist etwas ganz anderes, wie einer von denen dann auch zu leben. Und er merkt, das packe ich nicht. Und wie immer es auch gelaufen ist, er macht sich aus dem Staub. Keine Frage, das war eine große Schlappe und ich glaube nicht, dass er das so einfach weggesteckt hat. Was ihm da wohl alles durch den Kopf gegangen ist auf der Heimreise? Es hört sich so gut an, für Jesus durch dick und dünn zu gehen, es zu tun. Es ist manchmal alles andere als nur schön und darum auch nicht himmlisch, es dann wirklich zu leben, dann ist es oft nicht heldenhaft. Manchmal nur menschlich. Viel menschlicher, als wir gerne wahrhaben wollen. Und uns in unserer Fantasie das ausmalen. Und dann der zweite Anlauf. Aufbruch zur zweiten Missionsreise. Und Paulus sagt, nein, diesen Typ kann ich nicht gebrauchen. Den nehmen wir nicht mit. Also was ist das? Ist das abschließend die Geschichte eines Versagers? Hat ein Weichei, bequem, nicht belastbar, ein verzogener Sohn einer reichen Mutter und eitel dazu hin? Hat er das einfach nicht ertragen, dass die anderen die Stars waren? War es so? Und war es das dann? Nein, denn die eigentliche Entdeckung kommt erst noch. Jahre später schreibt derselbe Paulus, der hier vehement sagt, den nehmen wir nicht mit. Im 2. Timotheusbrief, wenn du Timotheus kommst, dann bring Markus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. 2. Timotheus 4, Vers 11 steht das. Wenn du kommst, dann bring den Markus mit. Er könnte mir viel helfen. Und später im Kolosserbrief erfahren wir dann, am Ende vom Kolosserbrief, in der Grußliste, wo dann Paulus immer aufführt, wer denn jetzt alles grüßt, da schreibt er, Aristarchus, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen hatte ich euch ja schon geschrieben, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Nebenbei gesagt, was sie jetzt vorhin in der Apostelgeschichte 15 angedeutet hat, zieht sich jetzt durch, dass Johannes Markus jetzt nur noch Markus genannt wird. Warum, dazu habe ich meine eigene Vermutung, aber dazu sage ich später noch was. Es wird aber auch klar, das ist unser Johannes Markus. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Die Nähe zu Barnabas zeigt schon an und jetzt ist auch klar, warum Barnabas so sehr darauf gedrängt hatte, Johannes Markus wieder mitzunehmen. Das war sein Vetter. Jetzt wird das klar. Aber was natürlich am interessantesten ist, das ist, dass sich die Meinung des Paulus über Johannes Markus ja nur wirklich komplett geändert hat. Was ist passiert? Was ist geschehen zwischen Pergien, Pamphylien, zwischen dieser schroffen Ablehnung des Paulus vor der zweiten Missionsreise, den nehmen wir auf keinen Fall mit, und diesen Aussagen, die jetzt da stehen, dass Paulus sagt, den Markus, den kann ich sehr gut gebrauchen. Er ist mir nützlich zum Dienst, steht in der Luther-Übersetzung. Mit dem kann man richtig was anfangen. Und dann beauftragt er ihn sogar noch. Was hat den Drückeberger zu einem so fähigen Mitarbeiter gemacht? Antwort: Der Mann hat Zeit gebraucht. Manches im Leben braucht schlicht und ergreifend Zeit. Muss wachsen, sich entwickeln. Wie ist das bei dir? Manchmal meinen wir, die Dinge müssten an uns ranfliegen und den Sachen glauben ohnehin. Es müsste alles von Anfang an wupp da sein. Das ist nicht so. Gönn dir Zeit zu wachsen, auch geistlich zu wachsen. Und überfordere dich selber nicht mit deinen Vorstellungen, mit Ansprüchen, die andere vielleicht an dich haben. Aber vor allem mit deinen eigenen Gedanken, mit dem, was du von dir erwartest, jetzt sofort. Wie war das bei Johannes Markus? Apostelgeschichte 15, der große Krach, Barnabas und Paulus trennen sich. Und Johannes Markus? Geht mit Barnabas, versucht es noch einmal in der Nachfolge Jesu, in der Missionsarbeit. Er gibt nicht auf, aber er packt es diesmal anders an. Er braucht Zeit, um eine eigene Persönlichkeit zu werden. Nicht mehr nur einem großen Vorbild, einem Petrus nachzueifern, Das ist nichts Schlechtes, wenn wir Vorbilder haben, versteht mich nicht falsch, aber es geht im Leben darum, original zu werden und nicht darum, eine Kopie von irgendjemand zu sein, den wir klasse finden. Und sei derjenige ein noch so geistlicher und noch so gesegneter Mensch. Gott hat uns als Originale geschaffen. Wenn du jemanden kopierst in deinem Leben, dann ist das im besten Fall das Zweitbeste, was du machen kannst. Das Beste aber ist, du wirst du. Original. Entwickelst das, was Gott nur in dich hineingelegt hat. Nimmst den Platz in der Geschichte ein, den nur du so füllen kannst, wie du ihn füllen kannst. Findest deine eigene Berufung. Lebst nicht die Berufung eines anderen, weil dich derjenige so beeindruckt oder weil du das so toll findest, was der da macht. Wenn du jemand so kopierst, dann liegt es eigentlich schon fast auf der Hand. Das funktioniert vielleicht ein Weilchen. Aber dann muss das eigentlich ins Scheitern führen. Und genau das hat Johannes Markus in Perge in Pamphylien erlebt. Er ist gescheitert. Und das muss man nebenbei auch mal sagen, er hat die Konsequenzen gezogen, er ist zurückgegangen. Das kann man ihm auch, Paulus hat das anders gesehen, aber das kann man ihm auch zugute halten. Nicht? Manche laufen in ihrem Leben immer wieder vor eine Wand, in ihrem Bestreben, irgendetwas zu leben, zu was sie schlicht nicht berufen sind. Warum auch immer. Aber sie haben nicht den Mut, sich das dann einzugestehen, mal einen Schlussstrich zu ziehen. Das geht ganz schnell, dass man in so eine verfahrene Situation kommt. Was fasziniert von jemandem, macht den nach, hat seine eigenen Vorstellungen. Oder aber es hat einen auch irgendjemand auf eine Spur gebracht, womöglich noch reingedrückt und jetzt läuft man immer da und hat irgendwie, obwohl man ständig merkt, das ist es eigentlich gar nicht, nicht den Mut, die Kurve zu kriegen. Einmal zu sagen, hallo, das ist nicht mein Leben, was ich da lebe. Das passt eigentlich gar nicht zu mir. Es quietscht in allen Ecken und Enden. Johannes Markus hatte den Mut. Und er wusste, dass er da sozusagen das Gesicht verliert. Als er in Perge auf das Schiff geht und zurückfährt, wusste er, das war jetzt nicht glorreich. Er hat es gemerkt. Er hat gemerkt, das kann ich nicht. Jedenfalls nicht so. Und wenn es sich später noch so toll und heldenhaft hätte erzählen lassen, ich und der große Paulus, über die Berge da, super. Es ging nicht. Er hat damals gemerkt, dass er für diese Arbeit jetzt kein Handwerkszeug in seinem Werkzeugkasten hat. Ich bin dafür nicht geschaffen, das hier zu leben. Das ist nicht meine Berufung oder zumindest noch nicht meine Berufung. Johannes Markus hat das gespürt. Und dann? Was hat er gemacht? Er hat sich, wird hier erzählt, dann an seinen Vetter Barnabas gewandt. Und das ist interessant. Er hat ihn nicht weggestoßen wie Paulus. Er hat nicht gesagt, ich kann mit dir nichts anfangen. Und Johannes Markus hat in ihm offensichtlich einen guten Lehrer gefunden. Der hat ihn nicht aufgegeben, hat ihm Zeit gelassen, ihm eine zweite Chance gegeben. Persönlichkeit fliegt nicht an einen Menschen hin, sie wächst langsam, braucht gute Lehrer. Haben wir die? Hast du die für dich? Wo haben wir solche Menschen? Und wo sind wir anderen, jungen Christen, solche Menschen? Mentoren, sagen wir heute. Ein Begriff, der kommt aus der griechischen Sagenwelt. Ich weiß nicht, wie fit ihr da seid bei Mentoren. Oder griechischen Sagenwelt, da gab es einen König, Odysseus, der König von Ithaka, der musste in einen Krieg ziehen und es war ihm klar, das geht nicht so von jetzt auf nachher und ich bin nächste Woche wieder zurück, das wird Jahre gehen. Hatte einen Sohn, den wollte er zu seinem Nachfolger machen, Telemach. Und dann stand er vor dem Problem, was mache ich jetzt? Ich werde über Jahre nicht da, wer erzieht den eigentlich so, dass der später wirklich ein fähiger König wird? Und dann nimmt er diesen Telemach, seinen Sohn, und vertraut ihm der Obhut eines väterlichen Freundes an. Und der hieß Mentor. Das also ist ein Mentor. Einer, der dich begleitet, ein Wegbegleiter, ein väterlicher Ratgeber, der den Mut manchmal auch den Mut hat zu sagen, hör mal, das, was du jetzt gerade machst, das ist völlig daneben. Hat dir das jemals irgendjemand gesagt? Wer getraut sich, das dir in deinem Leben zu sagen? Wo hast du solche Menschen? Und wo sind wir anderen solche Menschen? Um Persönlichkeiten muss man sich mühen. Und dazu gehört auch, dass man dann ihre Niederlagen aushält. Manchmal muss man es ertragen, Menschen scheitern zu sehen. Das ist am schwierigsten, glaube ich, bei den eigenen Kindern. Wir wollen das manchmal nicht, wir wollen das manchmal auch nicht sehen. Aber im Scheitern liegt oft ein hoher Wert. Wer uns das Scheitern nimmt, nimmt uns die Möglichkeit, am Scheitern zu wachsen. Wenn du irgendwo merkst, ups, das ist es eigentlich gar nicht, was machst du dann? Zurück zu Johannes Markus, was ist aus ihm geworden? Was ist aus ihm geworden? Da gibt es eine hochinteressante Fährte, die führt uns in den ersten Petrusbrief. Und da schreibt Petrus interessanterweise, 1. Petrus 5, Vers 13, die Gemeinde hier in Babylon sendet euch Grüße, ebenso Markus, den ich wie einen Sohn liebe. Die Nähe zu Petrus ist klar. Und viele spricht dafür, dass das unser Johannes Markus ist. Wir wissen das nicht hundertprozentig, aber hey, das wär eigentlich nicht verwunderlich. Und da tut sich eine Spur auf für das, was Gott aus einem Menschen machen kann. Und es wird unter Umständen auch klar, warum Johannes Markus nun nur noch Markus genannt wird. Markus heißt nämlich, wenn man das übersetzt, Markus heißt der Ausputzer. Könnt ihr euch das denken, dass Petrus das dem Johannes Markus deutlich gemacht hat? Vielleicht bist du, Markus, auf der Suche nach dem, was deine eigentliche Berufung ist. Vielleicht bist du gerade das, was dein Name eigentlich sagt. Der geborene Ausputzer, der die Fehler ausputzt. Vielleicht liegt ja darin deine Berufung. Und da wird das interessant. Und dann ist das nicht weit hergeholt, denn wir wissen von einer außerbiblischen Quelle von Euseb, dass Petrus in Rom einen Übersetzer namens Markus hatte, denn der einfache Fischer vom See Genezareth hat nie die Sprache Roms gesprochen und wenn, dann bruchstückhaft. Er brauchte einen Ausputzer, einen, der die Fehler ausputzt, die Übersetzungsfehler. Der sprachliche Ausputzer von Petrus hieß Markus. Und er muss aus einem gebildeten Haus gekommen sein, die Sprache, der Sprache wegen. Das alles passt wunderbar auf Johannes Markus. Er ist vom Davonläufer zum Ausputzer des Petrus geworden. Und es geht noch weiter. Viele spricht dafür, dass dieser Markus, der damals bei Petrus in Rom übersetzt hat, dass der das Markus-Evangelium geschrieben hat, zum Evangelist Markus geworden ist. Zugegeben, das sind jetzt ein paar Eventualitäten eingebaut. Es kann so gewesen sein. Vieles spricht dafür. Wenn es so war, dann ist das eine Hammergeschichte, aus der wir unglaublich viel lernen können. Was Gott aus einem Menschen machen kann, das kann er übrigens auch aus uns machen. Das kann er auch aus dir machen. Du musst nicht so bleiben, wie du jetzt bist. Du bist nicht fest betoniert. Gott hat dieses Leben dynamisch angelegt. Und deine Niederlagen sind niemals das Ende. Sie sind immer auch eine Riesenchance, zu wachsen, zu reifen, es anders anzupacken. Das Korn muss der Sonne ausgesetzt werden, wenn es reifen will. Das geht nicht im feuchtwarmen Schatten, da fault es vor sich hin. Manches muss durch die Hitze des Lebens hindurch. Manchmal muss man in seinem Leben dann auch etwas riskieren. Und vielleicht auch einmal riskieren zu sagen, nein, der Weg, den ich da gegangen bin, das war ein falscher. Und neu ansetzen, anders ansetzen. Vorher haben wir es von dem Film gehabt, wie im Himmel. In diesem Film geht es darum, neben all dem, was man, wie gesagt, auch kritisch sehen kann und als esoterisch werten mag, es geht auch darum, dass jeder Mensch einen Grundton in sein Leben hineingelegt bekommen hat. deinen von Gott gegebenen Grundton, deine Berufung. Und dazu brauchst du Zeit. Gönn sie dir. Und du brauchst gute Lehrer, die es aushalten, dich scheitern zu sehen. Wo hast du sie? Such sie dir. Wo sind Menschen, die diese Aufgabe wahrnehmen könnten bei dir? Markus hat sie gesucht. Das war ein nochmal auf Barnabas zugehen damals. Sie wären vielleicht nicht auf ihn zugekommen. Er hat dich nicht abgeschrieben. Er ist auch einem Johannes Markus nachgegangen, hat ihn nicht abgeschrieben. Gott hat ihn verändert, wachsen lassen. Er ist auch bei dir und mir schon am Werk. Bist du ein Drückeberger heute? Würdest du dich als solchen bezeichnen? Gott hat mit solchen Drückebergern Geschichte geschrieben. Und manches in der Bibel lesen wir großartiger, als es die Menschen vielleicht damals, als sie es live erlebt haben, wirklich empfunden haben. Vieles im Reich Gottes geht durch Zittern und Zagen und manches Ängstliche hindurch. Und es ist nur unsere eigene Vorstellung, dass wir manchmal so tun, als wäre das bei allen anders, nur bei uns so jämmerlich. Was dabei rauskommt, was Gott aus dir machen kann, schau dir Johannes Markus an. Der Drückeberger, der Davonläufer, lernt zu bleiben bei Petrus in Rom. Während die Gemeinde verfolgt wird und viele davongelaufen sind, bleibt er. Was für eine Lebensgeschichte, die hier zwischen den Zeilen erzählt wird. Eine Randperson der Bibel, die vermutlich das erste Evangelium geschrieben hat. Menschen über Generationen geholfen hat, an Jesus zu glauben, weil er letztendlich seine höchst eigene Berufung gefunden hat und nicht das gemacht hat, was irgendjemand anders gemacht hat. Und die war anders, diese Berufung, wie die des Paulus und die des Barnabas und die des Petrus. Markus hat Jesus Geschichten aufgeschrieben und hat aufgehört, ein anderer sein zu wollen. Er hat seine Berufung von Gott angenommen. Das wäre es wert. Wenn das ein Ziel wäre, auch für dieses Jahr, nochmal nachzuhaken, was ist eigentlich meine Berufung, was ist die deine? Markus hat nochmal nachgehakt. Darum hat er am Schluss Menschen erzählt, dass der Himmel offen steht für sie. Das ist seine Geschichte. Ein Drückeberger erzählt am Schluss vom offenen Himmel. Von Vergebung, von Neuanfangen und vom Herrn aller Herren. Von Jesus. Und der erzählt nicht wie der Blinde vom Licht, der erzählt, weil er genau das erlebt hat. Was für eine Geschichte. Die Geschichte von Johannes Markus. Aber dann bleibt am Schluss ja immer noch die Frage, was aus dieser Lebensgeschichte ist jetzt, heute für dich wichtig? Was von all dem, was du jetzt gehört hast, ist wichtig in deine Lebenssituation rein, heute? Was nimmst du mit? Wenn du hier 2 oder 3 Vorträge, Bibelarbeiten gehört hast, du kannst nicht alles mitnehmen. Darum nimm dir jetzt zum Schluss 1 Minute Zeit und überleg dir, was von dem, was du jetzt gehört hast, war wichtig für dich. Welcher Schritt ist dran? Hörst du es? Dann merkt ihr, noch besser, schreib es dir auf, irgendwo, jetzt, nachher in der Pause. Guck es dir heute Abend nochmal an und überleg dir, was das eigentlich jetzt für dich bedeutet. Ich würde nur gern beten. Und dir, lieber Herr, Danke sagen für das, was du Großartiges in uns hineingelegt hast. Was alles geht, was möglich ist. Mit wie viel unterschiedlichen Begabungen du uns beschenkt hast. Ja, und da mag manches in unserem Leben sein, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Wir bitten dich, dann weck das. Mach das wach. Entwickel das in unserem Leben und schenkst, dass wir barmherzig zu uns selber sind und uns Zeit lassen. Aber dass wir auch konsequent sind und nach unserer eigenen Berufung fragen. Herr, vielen Dank dafür, dass du für jeden einen Weg hast. Und vielen Dank, dass wir, die mir manchmal überhaupt nicht durchblicken, in der ganzen Hilflosigkeit vor dich kommen können und dich bitten können, Herr, zeig uns deinen Weg für uns. Führ uns an den Platz, an den du uns haben möchtest. Und schenkst, dass wir uns nicht so dumm anstellen, dass wir es am Schluss nicht merken, was du uns sagen möchtest, zeigen möchtest, welche Aufgabe du für uns hast. Vielen Dank, dass du uns gebrauchen kannst und dass du das auch noch willst. Was musst du für ein großer Gott sein, dass du dir solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie uns leisten kannst? Darüber beten wir dich an und staunen über deine Güte. Amen.